Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Geld- und
Bier-Podcasts.
Prost, Prost. Cheers. Mal einen Schluckerl hier. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer der Hinweis auf den Disclaimer, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Dominik, ich freue mich, dass wir uns wieder in Realität sehen und wirklich anstoßen können.
Ja. Ich mir auch.
Ich glaube, vorstellen brauchen wir uns nicht mehr. Wer mehr über uns wissen will, einfach Folge 1 hören. Ansonsten würde ich sagen, starten wir rein. Wir starten mal mit den Überraschungen des letzten Jahres durch. Da gab es, glaube ich, einige. Ich habe drei herausgesucht. Wer will beginnen? Willst du beginnen?
Fang du mal an. Ich bin gespannt, was du da vorbereitet hast.
Ich fange mal an. Also die erste Überraschung für mich würde ich jetzt bezeichnen, DAX über 20.000 Punkte. Ja, ich weiß, momentan ist es nicht, aber er war es. Ja. Gestartet sind wir, ich habe das so rausgesucht, so ungefähr bei 16.700 Punkten. Also schon eine ordentliche Performance. Und wenn man jetzt denkt dran, dass die deutsche Wirtschaft und eigentlich kriselt, muss man sagen, ist das schon eine wahnsinnige Performance. Worauf führst du das zurück, dass der DAX trotzdem so gut performt?
Also ein großer Punkt, den hast du auch in einem letzten Podcast angesprochen, ist natürlich, dass die Gewinne auch im Ausland erzielt werden oder überwiegend im Ausland, also nicht alles domestic verkauft wird, nicht nur in Deutschland. Generell würde ich es halt auch auf Inflation zurückführen, dass durch einen Cartillon-Effekt quasi Sachwerte immer steigen werden, wenn da die Geldmenge ausgebaut wird, was sie natürlich ist durch die ganzen Krisen, und somit steigt halt alles. Das heißt, es ist jetzt nicht so verwunderlich. Nominal müssten wir es halt dann inflationsbereinigt rechnen, nach Kaufkraftparität, wie das dann wirklich ausschaut, real gerechnet. Aber trotzdem ist für mich auch eine absolute Überraschung gewesen, 20.000 DAX.
Ja. Ja. Also wenn du mir das vorher gesagt hättest, Jänner 2024, hätte ich dich vermutlich für verrückt erklärt.
Ja, hätte ich ja auch gesagt, fass hinauf.
Ja, und das ist vor allem das Spannende ist ja, dass es mehrere Treiber gibt. SAP ist natürlich ein Treiber davon, ganz klar, die sich auch in meinem Depot schön entwickelt haben. Aber doch auch, ja, so gefallene Engel wie Delivery Hero, glaube ich, ist es. Na, nicht Delivery Hero. Weiß ich jetzt nicht. Egal, auf jeden Fall, so die wieder auferstanden sind und das alles eigentlich dazu beigetragen hat, dass der DAX damit wirklich so hoch geht. Ja. Also für mich schon verwunderlich.
Aber ja, so an der Innenpolitik liegt sicher nicht.
Nein, also das kann man an der Innenpolitik, an der Energiepolitik gerne in den letzten Folgen hören. Da liegt sicher nicht dran. Ich bin auch schon gespannt, was die neue Regierung dann machen wird. Und vor allem bin ich gespannt, vielleicht, ich meine, das ist jetzt keine Prediction, die ich habe, aber wenn du jetzt sagst, DAX Ende des Jahres 2025, was würdest du dem DAX geben?
Erst jetzt, oder was?
Ja.
Ist doch wahnsinnig. DAX nächstes Jahr, 25, ja. Ende des Jahres. Mutter Maria Gottes.
Also ich sag, wir schaffen noch einmal
18.000.
18. Okay, ich würde in die Gegenrichtung gehen, 22. Nochmal 10% on top. Okay, naja, schauen wir. Wir werden sehen. Wird natürlich viel darauf ankommen, ob die Rezession dann kommt und nicht. Und
ja, in Deutschland ist eigentlich seit 2 Jahren in einer Rezession, also rein technisch gesehen.
Ja, technisch.
Jetzt ist halt die Frage, ob es in den USA dazu kommt, aber.
Ja, ich wundere mich auch, also ich bin jetzt da auch durch die Medien gegangen, können wir auch kurz vielleicht anschneiden, Weihnachtsgeschäft, die Händler sind hochzufrieden.
Ja.
Also so richtig von Armut sieht man jetzt da nie, oder von Sparsamkeit in der Bevölkerung, zumindest hier in Österreich, wir sind in Deutschland, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, würde ich jetzt nicht sehen.
Also meines Wissens nach, ich bin jetzt nicht wirklich tief reingegangen in den Research, meines Wissens nach sind wir nominal stagnierend, das heißt gut, aber nicht extrem. Aber natürlich nach Kaufkraftparität, inflationsbereinigt gerechnet, sind wir dann eben entsprechend niedriger. Aber es dürfte dasselbe Geschäftsjahr gewesen sein wie letztes Jahr, Weihnachtsgeschäft.
Ja, ähnlich, auf jeden Fall.
Ja.
Okay, willst du dann erste Überraschung rausschmeißen, oder?
Ja, also meine erste Überraschung war, wobei die halt jetzt ganz hinten zu anzureihen ist, chronologisch ist, dass Trump doch so klar gewonnen hat, die Wahl. Ich habe mit einem Wahlsieg gerechnet. Ich hätte aber wirklich gerechnet, dass es ein viel engeres Rennen wird, nicht, dass es so ein klarer Swipe wird, also wo er wirklich alles gewinnt. Mhm. Also er hat ja sogar Popular Vote.
Ja.
Komplett alles zerrissen eigentlich, und das war für mich schon hoch beeindruckend.
Absolut. Hätte ich auch nicht damit gerechnet. Wir werden die nächsten 4 Jahre sehen, ob es gut oder schlecht war, für die Wirtschaft zumindest mal. Ja, wird sich weisen. Aber ja, hat schon, wenn man jetzt den SPX nimmt, auch schon einiges vor sich, der Herr Trump, wenn er das schlagen will, was der Joe Biden da geschafft hat. Jetzt nur auf SPX-Basis, ist ja gar nicht politisch gewertet, ja, oder irgendwie.
Wird also das heißt ja auch nicht mal, Trump ist pro Märkte, Trump ist positiv und so weiter für die Märkte. Ich würde halt, wenn ich es jetzt ganz plakativ und grob beschreibe, würde ich sagen, kurzfristig ja, mittelfristig, langfristig eher schwierig. Mhm. Das würde ich aber sagen, egal wer Präsident geworden wäre, weil ich sage, es kommen so harte Zeiten auf Amerika auch zu. mit einer Debt Maturity Wall, also mit einer Schuldenwand, die Auslaufdatum hat, in Jänner, Februar, in den ersten Monaten gleich dann, die refinanziert gehört bei hohen Zinsen. Also Fentanylkrise, you name it, es gibt so viele Sachen, ja, Inflation, die steigt und puh, ich weiß halt nicht, wie man das alles bewältigen soll. Und er kann auch nicht zaubern, also es wird auch für ihn schwierig werden. Und ich glaube auch, dass er den SPX halt nicht wirklich oben halten können, außer inflationiert das Geld so weg, dass er halt nominal steigt und.
Ja, dann vielleicht, ja, schauen wir mal. Aber gut, vielleicht sitzen wir in 4 Jahren da und stehen im SPX, keine Ahnung wo, auf ungeahnten Höhen, kann ich auch sagen.
Du, wir können noch sicher auf 25.000 stehen im SPX. Nächstes Jahr, nur die Frage ist, was der Dollar dann wert.
Ja.
Also das muss man immer.
Im Vergleich.
Das muss man immer dazu sagen, ne? Also, nominal kann ich sagen, ja, da braucht man gar nicht groß diskutieren, dass wir in 10 Jahren weit höher stehen als heute oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren.
Ja.
Das liegt, glaube ich, auf der Hand irgendwo.
Ja, kommt drauf an, ob so ein Black Swan kommt oder so, kann ja auch natürlich immer sein. Also so würde ich das, so safe würde ich das nicht sehen, weil das haben wir immer schon wieder mal gehabt. Wir haben uns von den letzten Black Swans halt sehr, sehr schnell erholt. Das war für mich auch die Überraschung. Also aus der Covid-Pandemie sind wir extrem schnell herausgekommen, aus der Finanzkrise weniger schnell, aber auch, wenn man es jetzt den großen Monatschart sich ansieht, eigentlich auch recht flott. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir mal so wieder in eine Wirtschaftskrise kommen, die dann wie die 1937 ein bisschen länger dauert, ja.
Ja, da muss ich auch sagen, das hat mich auch wahnsinnig überrascht, 2024 oder generell die letzten Jahre ist, dass egal welcher Black Swan aufgetaucht ist, ob das jetzt ein neuer Krieg innerhalb Europas ist, ob das eben Corona war, wo die Welt zugesperrt war komplett und wir stehen auf Höchstkursen und wir waren, das war eine V-Erholung nach oben, wie es keiner erwartet hat. Und wir stehen 100% über den Ständen, wo wir begonnen haben bei Corona. Also selbst wenn wir jetzt mal 50% korrigieren im Index, dann ist ja Ausgangslevel Corona-Pandemie, ne?
Ja, absolut.
Also das ist ja nicht einmal eine richtige Korrektur.
Absolut, absolut.
Ja. Und stell dir vor, wir gehen jetzt nochmal 20% an, wir müssten schon 60-70% korrigieren, dass wir sagen, okay, wir haben die letzten 15 Jahre mal irgendwie reingewaschen wieder.
Ja.
Aber, also ich weiß nicht, was die Märkte noch umbringen soll. Krieg ist es anscheinend nicht. Anscheinend, also ich das ist sehr, sehr, sehr überspitzt gesagt, aber selbst wenn die Atomrakete fällt, dann glaube ich, wird es vielleicht Uran vielleicht noch steigen oder so, oder SPX stagnieren einmal. Aber
da wird schon mehr passieren, glaube ich.
Ich weiß nicht, was die Märkte dann auch zum Einsturz bringen sollen.
Ja, schwierig, weil sie alles verdauen im Moment und alles, ja, hast vollkommen recht, absolut. Ja, aber hätte ich definitiv auch nicht mit so einem hohen Wahlsieg von Donald Trump gerechnet, definitiv nicht. Gut, dann haue ich mal Nummer 2 raus. Für mich eine sehr, sehr große Überraschung. Warren Buffett verkauft Apple-Aktien. Ich weiß nicht, ob die Überraschung für dich auch so groß ist. Für mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Warren Buffett ja halt schon jemand ist, der eigentlich so Aktien auch ganz gern für die Ewigkeit hält. Ja, also Coca-Cola und so weiter. Und ich muss es ehrlich sagen, außer er hat Insider-Informationen oder irgendwelche anderen Sachen, das weiß ich natürlich nicht, aber ich finde jetzt Apple als solches nicht so ein schlechtes Unternehmen. Wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass sie ihm ein bisschen zu wenig Dividende ausschütten, dass er da sich mehr erwartet hätte. Das kann ein Trigger sein. Ansonsten finde ich Apple jetzt eigentlich nicht so schlecht, dass ich mir gedacht habe, okay, Bank of America, das er verkauft, verstehe ich voll und ganz.
Ja.
Bei Apple verstehe ich es jetzt nicht so ganz. Er wird seine Gründe natürlich haben. Wahrscheinlich ist das Klumpenrisiko im Depot auch ein bisschen groß geworden.
Das ist halt ein Punkt, den ich sehe. Ja. Apple ist, glaube ich, 25% von Depot gewesen, oder 27% ging sowas in die Richtung. Halt ein Major Share. Und da ist halt, kannst du eigentlich eben im SPX-Vergleich, da dreht sich um 1-2 Aktien, weil die performen, der Rest ist irrelevant.
Ne? Ja, absolut.
Also ich denke, also ich würde es begrüßen, wenn er ein bisschen mehr in Ölwerte reingehen wird. Und da kennt er sich auch gut auch. Das ist auch ein Business, das er gerne macht, wie mit Occidental Petroleum, wo er drinnen ist, wo er auch wieder nachgekauft hat. Ja, Apple ist einfach zu groß. Das ist ein Klumpenrisiko in dem Portfolio. Aber gut, ich meine, wer bin ich jetzt da, Papa Buffett irgendwie zu belehren oder zurechtzuweisen? Aber das könnte ich mal vorstellen, dass er auch sagt, gut, wir sind sehr gut gelaufen. Jetzt schaut es ein bisschen schwieriger aus. Gerade Tech-Aktien sind gut gelaufen. Die Position ist so groß angewachsen. An Gewinnmitnahmen ist da jetzt auch noch keiner gestorben. Er sitzt halt auf einem Cashberg, der massiv ist.
Ja, sitzt halt auf einem Cashberg in amerikanischen Staatsanleihen. Da würde ich sagen, Apple wird wahrscheinlich safer sein als die amerikanischen Staatsanleihen, denke ich mal.
Das ist jetzt
langfristig sehe ich das schon so. Also ich weiß nicht, ob da nicht irgendwann einmal irgendein ein harter Cut kommt. Also ich rede jetzt nicht von den nächsten Jahren, ja, aber ich weiß nicht, ob das Hinweginflationieren von Schulden noch so funktionieren wird wie in der Vergangenheit. Wir scheitern ja die letzten Jahrzehnte schon ein bisschen an dieser Strategie, muss man sagen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das noch funktionieren wird und ich weiß nicht, ob dann irgendwann jemand nicht sagt, okay, wir gehen jetzt einmal, Amerika geht in Insolvenz und wir haben jetzt eine Quote von, weiß ich nicht, 30-40%. die übrig bleibt.
Auch also, wenn es jetzt hart klingt, ich würde es sehr begrüßen, wenn man da endlich einmal dieses Kick the Can down the road beiseite lässt und einmal sagt, okay, jetzt machen wir mal einen Schnitt und es kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich glaube, es wird dann schlagend werden, wenn es die Bevölkerung nicht mehr aushält, wenn du die Bevölkerung so weit dilutet hast, dass es so weginflationiert hast, dass die Mittelschicht das nicht mehr tragen kann. Ich glaube, wir sind kommen zunehmend in diese Area rein. Ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr schwierig wird im nächsten Jahr auch für viele Mittelständler, vor allem in den USA auch. Und das wird irgendwann zum Umbruch führen müssen. Und ich schätze mal, dass Trump da auch ein Trigger sein wird, dem man dann natürlich auch einiges ankreiden wird, wo man sagen, ja gut, der hat die Wirtschaft gecrashed, da Währungscut jetzt, was da ansteht. Aber es muss, so wie Milei es macht, es muss irgendwann einen harten Cut geben, ja. Milei in Argentinien. Man sieht, wie gut das ist.
Kurzfristig mal, ja. Langfristig ja. Weiß ich es nicht. Muss man halt schauen, was das für Auswirkungen dann halt wirklich auf die Märkte hat. Man, das ist halt schon ein großer, großer Vertrauensverlust und ob der jemals wieder hereingeholt werden kann, das ist dann halt die Frage.
Weißt du, welcher Markt am besten gelaufen ist dieses Jahr? Also 2024 von den Ländern. Ich habe es nämlich vorgestern in die Gruppe eingepackt.
Okay, danach habe ich nichts gesagt. Nicht
Argentinien mit 65%.
Okay. Ja gut, aus sehr tiefem Niveau. Ja. Raufgespuckt ein bisschen. Okay, ja. Nein, aber natürlich, ja. Also vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Argentinien der Crash-Test-Dame für größere Staaten dann. Ja.
Vielleicht gilt das wirklich als Blaupause. Es würde mich wirklich interessieren, wenn man das jetzt weiter ausrollt, wie das ausschauen könnte. Also Mexiko und Argentinien scheint sehr gut zu funktionieren. Wie du sagst, es ist halt... auf so niedrigen Levels viel schlechter kannst du es dann halt auch nicht mehr machen, muss man halt auch sagen. Aber der radikale Cut war schon, also hätte ich auch, befürworte ich sehr und ich finde es gut, was er tut und ja, sicher nicht alles, aber das zeigt auch mal gute Wirkung.
Ja. Ja. Also ich bin da viel zu weit weg, um da irgendwas sagen zu können. Das interessiert mich ehrlich gesagt nur am Rande. Genau, also Apple, Verkauf von Warren Buffett war meine Nummer 2, deine Nummer 2?
Meine Nummer 2 wäre gewesen, dass MicroStrategy jetzt noch, also nicht, dass sie jetzt so arg angestiegen sind und so weiter, aber dass sie jetzt hier announced haben, dass sie sich, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden nochmal an Wandelanleihen aufnehmen wollen und noch die Shareholder weiter diluten wollen. Und wenn das gekauft wird, wenn das gezeichnet wird von den Anlegern, dann muss ich halt wirklich die Mündigkeit hinterfragen bei manchen Investoren, weil ich glaube, die haben keinen Plan, was die da kaufen. Also.
Ja, ich habe jetzt ich kann es jetzt nicht ganz wiedergeben, aber ich hab das auch ein bisschen recherchiert und die Begründung war, dass es gar nicht die Retail-Anleger kaufen, sondern die Hedgefonds und für die das ein Volatility-Play ist. Ganz bin ich noch nicht dahinter gestiegen, vielleicht machen wir dazu mal eine Podcast-Folge, Dominik.
Müssen wir in Research reingehen, weil ich habe es auch noch nicht genau durchleuchtet, aber eine Wandelanleihe mit 0% ergibt für mich immer so überhaupt keinen Sinn, wenn ich eine Anleihe kaufe, das zu einem Drittel bewertet ist, zu dem, was die Aktie bewertet ist.
Ja.
Macht es einfach keinen Sinn. Und
aber schauen wir uns das vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen an.
Ich bin
bei dir. Das für mich hat es auch bis jetzt keinen Sinn gemacht. Die Erklärung, ich habe sie auch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber können wir mal genauer anschauen. Ist sehr spannend, ja.
Also das ist so plakativ, wo ich sage, okay, das verstehe ich nicht. Das verwundert mich, das überrascht mich, weil aus meinen Augen Laiensicht jetzt von außen bewertet, komplett überbewertet.
Definitiv. Warum nicht drüber reden? Und die haben ja auch immer so, ich meine, ich weiß nicht, ob Zahlen stimmen, aber es gibt eben immer so den Bitcoin-Kurs, unter den Bitcoin nicht fallen darf.
Ja, ja.
Sonst scheppert es fürchterlich.
Da ist er schon relativ weit oben bei 50.000, 60.000.
60.000, glaube ich so. Also ist definitiv jetzt, ich meine, ich weiß nicht, ob es nochmal einen Krypto-Winter geben wird oder geben kann. Aufgrund der ganzen ETFs und so wahrscheinlich nicht mehr so schlimm. Oh, aber ja, aber
denke ich denke schon, dass sowas möglich ist.
Ich kann mir sogar auch vorstellen, ja? Also dass er nochmal so weit runter geht. Und er hört ja nicht auf. Also er kauft ja weiter auf dem hohen Niveau. Das heißt,
es ist nach wie vor ein Risk-Asset, ne? Und ein sehr volatiles Risk-Asset. Also gleichgeschalten mit dem Nasdaq. Also ich glaube sogar mit einem dreifach geleveragten Triple Q läuft da ziemlich parallel, der Bitcoin. Und wenn es da in Risk-On-Märkten eine schärfere Korrektur gibt von 10%, 15%, 20%, dann korrigiert er halt dreimal so viel und dann bist halt, wenn es mal 100.000 Euro die Basis ist oder 100.000 Dollar, dann bist du halt mal auf 50. Ja,
definitiv. Kann schnell sein.
Also wir kennen solche Korrekturen von Bitcoin an.
Ja. Okay, dann kommen wir zu meiner Nummer 3. Ich wusste nicht, dass es noch im Vokabular der japanischen Bevölkerung das Wort Zinserhöhung gegeben hat.
Der ist gut. Ich muss applaudieren.
Aber es kam doch dann dieser ominöse 5. August.
Wahnsinn, 25 Basispunkte Bank of Japan.
In dem sie nachgeschlagen haben und im Duden das Wort Zinserhöhung wiedergefunden haben. Ja.
Ja,
war für mich schon ein spannender Tag. Auch die Carry Trades, die du ja so schön beschrieben hast, auch glaube ich, auf einem Meetup von dir.
Ja. Ja.
Definitiv was ich jetzt so gar nicht am Schirm hatte unbedingt. Also schon immer wieder davon gehört, aber jetzt nicht so am Schirm hatte. Und dass das dann doch die Volatilität, also den VIX im SPX so rauftreibt. Ja. Also das war schon eine sehr, sehr spannende Sache wieder, wo man halt sieht, wie schnell so eigentlich so lokale Ereignisse, denen man jetzt vielleicht, ich meine, du bist der Analyst, mehr Kapitalmarktanalyst als ich. Ich habe dem jetzt nicht so viel zugemessen. Also wenn du mir jetzt gesagt hast, passiert irgendwas, wenn die Bank of Japan den Zins um 0,25% erhöht, hätte ich gesagt, nicht viel. Ja. Schwere Fehleinschätzung, die du wahrscheinlich genauer beschreiben kannst, natürlich,
aber ja, schon arg. Ja. Bin natürlich tiefer drin in der Materie. Ich war auch sehr überrascht, dass man sagt, okay, alle senken nur die Bank of Japan, so das kleine gallische Dorf. Sagen jetzt, okay, wir erheben die Zinsen mit 25 Basispunkten, gerade die halt Yield Curve Control betreiben über viele Jahre. Hat mich auch überrascht, aber ja, man hat ja gesehen, was da abgeht. Spannendes Thema. Also Yen Carry Trade und Equity Dispersion Trade, den ich auch ein paar Mal beschrieben habe, ne?
Ja.
Wo man quasi Volatilitätsplays macht. Ganz spannendes Thema und ich glaube, das wird uns auch 2025 weiter begleiten. Und ich glaube auch, dass uns das die letzten zwei Tage wieder ein bisschen begleitet hat, weil die Volatilität ja auch wieder schön angestiegen ist jetzt zum Ende der Woche. Also wir befinden uns da jetzt gerade in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester 2024. Und da haben wir jetzt in den letzten zwei Tagen auch wieder ein bisschen
Bewegung gesehen,
genau.
Ja. Also mal abwarten. Angeblich sprechen sie sich ja jetzt besser ab, die Fed und die Bank of Japan. Ob das viel nutzen wird, weiß ich nicht. Aber ja.
Ja, die Frage ist halt, meiner Meinung nach sollten Zentralbanken, soweit es geht, unabhängig voneinander irgendwie agieren und nicht gleichgeschalten, nur um irgendwie alles zu retten. Das macht dann einfach irgendwann keinen Sinn mehr und ja.
Ja, ist halt die Frage, ist da wieder jemand beteiligt in Amerika, der big too big to fail ist dann wieder und so weiter. Also da muss man wieder, es sind halt so viele Dinge, die da mitspielen. Ja,
das Problem ist halt, irgendwann sind dann alle too big to fail. Ne? Ja, wie lange machst du denn das Spiel? Ne? Das hört ja nie auf.
Natürlich nicht, ja. Irgendwann ist es halt, ja.
Irgendwann darf der SPX kein Prozent mehr droppen in einer Woche.
Ja, ist es zu viel, ja. Also definitiv bin ich bei dir. Ja. Also das ist meine Nummer 3.
Ja, meine Nummer 3 wäre eben auch gewesen VIX Spikes, die mich sehr überrascht haben. Volatilität, die Intraday-Volatility, historisch gemessen am 5. August der höchste Spike, den wir jemals gesehen haben. Und das hat mich auch sehr überrascht, dass ich wusste, was der VIX kann, wenn er will. Aber das hat mich dann doch auch überrascht. Und was mich auch überrascht hat, über das haben wir schon öfter diskutiert, ist, dass man dann, obwohl man auf der richtigen Seite ist, in der Theorie, in der Praxis einen Trade dann nicht monetarisieren kann, weil entweder dir, warum auch immer, mir unverständlicherweise keiner mehr 80er VIX-Calls kaufen will. Oder weil eben die Spreads dann so hoch sind, dass du sagst, okay, du kannst das einfach nicht mehr monetarisieren, ne?
Ja, also da besteht für mich Handlungsbedarf. Die Market Maker haben die definitive Aufgabe und vor allem bei offenen Märkten. Also vorbörslich würde ich es ja noch verstehen, bei offenen Märkten definitiv die Spreads klein zu halten. Ich weiß schon, dass es in solchen Situationen schwierig ist, aber dafür verdienen sie ja die restliche Zeit genug Geld. Also ich denke schon, dass sie diese verdammte Aufgabe haben und dass sie nicht nachgekommen sind. Aber da wird halt natürlich auch kein Hahn danach krähen, weil das sind ja auch die Großen dahinter,
dass genau, das nicht das passiert. Genau, finde ich, wie du es richtig sagst, finde ich halt sehr schade, weil ich wirklich das eigentlich perfekt gemacht habe in meiner schönen Theorie, in meiner kleinen Welt und dann hat es mir auch nichts gebracht und das finde ich wirklich schade, weil es ein Hedging-Instrument war und ich habe es auf beiden Seiten, also auf der einen Seite verloren, auf der anderen Seite halt plus minus null oder halt ein bisschen Profit, aber nicht so, wie es gehört hätte.
Ja.
Und dementsprechend steht mein Portfolio halt schief, ne? weil es in der Theorie halt anders ist als in der Praxis und das gefällt mir halt nicht so, aber es ist, wie es ist und das ist das Risiko, was wir eingeben tagtäglich als Kapitalanleger. Gehört zum Spiel dazu.
Absolut. Mal gewinnt man, mal verliert man. Wichtig ist, dass man öfter gewinnt, wie verliert. Ne?
Absolut,
das ist
ja.
das Wichtigste, ja. Naja, warten wir ab, ob sich noch der eine oder andere VIX-Spike auch im Jahr 2025 ergibt. Und 2025 ist gleich das richtige Stichwort. Dominik und ich, wir werden uns jetzt dann das nächste Bier aufmachen und werden über unsere Predictions für 2025 reden und vielleicht auch dann Ende 2025 diese Predictions zur Hand nehmen und schauen, was denn da wirklich dann eingegangen ist.
Butter bei die Fische.
Also. Butter bei die Fische. Ja, wir unterbrechen jetzt hier kurz und machen dann weiter und du siehst das dann im Jahr 2025, unsere Predictions. Bis dahin, schönen Tag. Ciao, ciao.